Ich begrüße herzlich Percy Adlon, Filmemacher und Urenkel von Lorenz Adlon, dem Gründer des berühmten Luxushotels. Herr Adlon, was heißt Familie für Sie?
Oh mein, das ist schwierig. Es ist zu kompliziert. Das kann ich nicht einfach so beantworten. Vielleicht kommen wir noch mal drauf.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Giel.
Percy Adlon. Out of Rosenheim machte ihn bekannt.
Und das war 1987. Es folgten viele Filme, viele Auszeichnungen. 2010 kam Maler auf der Couch in die Kinos. Regie Vater Adlon. Und der Sohn war auch dabei. Halbe, halbe. Geht das gut?
Ja, es geht hervorragend. Wir lieben uns zum Glück. Und wir brauchen uns. Und es ist eine Art von Arbeitsteilung, die beim Filmemachen besonders gut funktioniert, die sehr günstig ist, weil man sich niemals im Weg ist. Es ist so komplex und so schwierig, zum Beispiel einen solchen Film zu machen, ein historischer Film mit wenig Geld, das ist ja immer wieder dasselbe, ja? Dass wir Filmautoren, Filmemacher mit wenig Geld halt das Höchstmögliche erreichen wollen. Und da steht man dann da und hat, weil man so wenig Geld hat, dann zwischen 25 und 32 Drehtage. Ein richtiger Film hat dann die zwei- oder dreifache Zeit, um das alles zu entwickeln. Und da ist es toll, wenn zwei Leute sich diese Arbeit teilen und nicht einer, wie es mir immer wieder passiert ist, da mit schwitzenden Händen steht und nicht nur seine künstlerischen Ideen umsetzen kann, sondern ständig gefragt wird, du, was, wie machen wir das oder wie mache ich das, ist das recht? Dann kommt die mit dem Kragen an und ob der Kragen richtig ist. Und dann kommt der mit dem Stuhl an, ob mir der Stuhl gefällt. Und dann kommt der mit dem Licht an und sagt, soll ich da noch ein bisschen stärkeren Klecks Rot drauf machen?
Aber sind Sie denn immer einig?
Sodass einem dauernd die Zeit wegläuft, ja?
Also wenn Ihr Sohn dann entscheidet, das soll so und so aussehen, sind Sie immer d'accord? Geht es gut?
Ja, so ist es aber dann nicht, sondern in unserem Fall zum Beispiel, wenn wir drehen, ist es so, dass diese ganzen Anfragen, die kommen natürlich auch, aber ich würde dann sagen, frag den Felix oder er sagt, frag den Pele. Also wir teilen uns das schon im Vorfeld, dass wir die Mitarbeiter eben immer zu dem schicken, der für die Sache verantwortlich ist. Und das haben wir uns ja vorher besprochen. Aber beim Drehen selbst, das ist das die interessanteste Arbeitsteilung. Er sitzt am Monitor. Er sieht genau, was der Kameramann macht. Ich stehe neben der Kamera, neben dem Objektiv und schaue den Schauspielern in die Augen, weil das ist das, was sie brauchen, was sie beflügelt, wo sie ein Publikum spüren.
Und eine Sicherheit wahrscheinlich
auch. Sicherheit spüren. Und ich bin ja derjenige, der es mit denen herstellen will. Ich gebe ja die Richtung an und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann eine wunderschöne Aufnahme im Kasten habe, dann sage ich sehr gern, das war's. Und der Felix schreit dann, Entschuldigung, Coverage.
Was heißt Coverage?
Gute Frage. Coverage heißt Großaufnahmen, Details, andere Blickwinkel, eine riesige Weite von oben oder was weiß ich, was auch immer, was für die Szene eben passt, was wir uns vorher verabreden. Aber was man dann in seiner ganzen Emotionalität vergisst oder vergessen möchte, weil es so gut gelungen war, dass man sagt, ach, soll ich da wirklich jetzt drin rumfuhrwerken? Nein, da kommt dann der kühle Sohn und sagt, entschuldige bitte, am Schneidetisch wirst du es bereuen, wenn du jetzt nicht ganz schnell deine, wie wir es nennen, Coverage machst. Also das Covern ist abdecken, ja?
Ja. Dann kommt noch eine dritte Person ins Spiel und diese dritte Person heißt Eleonore. Und ist Ihre Frau und die Produzentin des Films?
Ja.
Also meine Frage nach der, was heißt für Sie Familie, war nicht ganz unberechtigt. Die ist auch beim Film beteiligt. Welche Rolle ist Ihre Rolle? Produzentin ist klar, aber Sie sagen, der kühle
Produzentin
Felix, der
ist eigentlich
Kopf.
Auch nicht klar. Weil einen Film zu produzieren heißt ja nicht, dass man also nun, sagen wir mal, versucht, das Geld zu beschaffen, im Office sitzt, ob das mit dem Budget hinhaut und all sowas, sondern das kreative Produzieren fängt mit der allerersten Idee an. Und da wir ja nun zusammen sind, jeden Tag, ist diese allererste Idee, kommt von ihr oder von mir oder von Felix oder von wem auch immer und wird sofort im Familienverbund besprochen, verworfen, entwickelt, in eine falsche Richtung gebracht, in eine richtige Richtung gebracht, juhu geschrien, sich umarmt, gelacht, geweint, gegessen, getrunken und so weiter und so fort, bis da irgendwas gebacken ist.
Und dann diesmal kam die erste Idee, da unterbreche ich Sie gleich, auch noch von einem Familienmitglied. Wenn ich das richtig gehört habe, kam die erste Idee zu dem Malerfilm von Thomas Meyerhöfer, unserem Moderator, der Ihr Bruder ist. Stimmt das?
Der mein Bruder ist. Der Thomas ist ja ein ungeheuer belesener Mensch. Und ich habe ihn gefragt, weil da diese beiden großen Malergedenkjahre anstanden, der 150. Geburtstag und der 100. Todestag in 2010 und 2011. Also dieses Jahr im Mai ist der 100. Todestag von Maler. Und zu diesem Anlass wollte ich einfach was machen, weil wir sind riesen Malerfans, Thomas, Felix, meine Frau, alle zusammen. Aber nicht irgendeine Bio, sondern was Besonderes, eine Geschichte, so eine Art Tod in Venedig, ja, also richtig eine kleine, aber sehr interessante Geschichte, sage ich Tompi, so nenne ich ihn. Gibt es sowas? Sagt er, ja, weiß doch jeder. Sag ich, nein, weiß nicht jeder, du weißt es. Es gibt den Brief. Was ist der Brief? Der Brief ist die Geschichte, dass Maler in 1910, es war sein letzter Sommer, in seinem Ferienhaus in Dolomiten, Altschluderbach, einen Brief in der Post findet, da steht drauf, Herrn Direktor Gustav Maler. Und er macht den Brief auf und es steht, heißgeliebte Alma, die letzte Nacht und so weiter und so fort. Der Liebesbrief ist von Walter Gropius, der später berühmt wurde als der Erfinder des Bauhaus.
Der Architekt.
Der Architekt. Und der war damals 26 Jahre alt. Malers Frau Alma war 30 und Maler war 50. Also, es ist eine Ehebruchsgeschichte. Maler ist total verstört, verwirrt, sprachlos, hilflos, weinend und tobend wie ein Baby. Und Bruno Walter, sein Co-Dirigent an der, damals war es die Hofoper in Wien, sagt ihm, du musst zu Freud gehen. Freud war damals nicht wie heute. Freud war eine umstrittene Figur, der versucht, in die Seelen der Leute zu schauen und denen ein bisschen beizubringen, wer sie sind.
Und er geht zu Freud und er lässt sich von ihm, ich sage jetzt mal, beraten. Er muss wirklich auf die Couch. Und da haben wir nämlich eine Szene aus dem Film, einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Freud sitzt neben der Liege und fragt und fragt und fragt. Und die Erinnerungen, die Maler Freud erzählt, sieht man immer in richtigen Ausschnitten. Das ist die Spielhandlung und da haben wir jetzt einen Ausschnitt.
Was hatte Ihre Frau zum Brief des Architekten zu sagen? Das ist der Schlüssel. Wie hat sie auf die Enthüllung des Ehebruchs reagiert?
Ich weiß es nicht.
Doch, Sie wissen es, aber Sie verdrängen es. Es ist hier drin.
Du hast mir allen eigenen Halt genommen, sodass ich nicht mehr aus eigener Kraft stehen konnte. Deshalb bin ich immer öfter krank geworden. Du hast den furchtbaren Brief von damals wahrgemacht. Ich hatte mich aufgegeben und nur für dich gelebt. Ich habe deine ganze Hölle mitgelebt. Was? Was hab ich dafür bekommen?
Unsere Musik.
Deine Musik!
Das war Maler hatte ihr nämlich verboten, zu komponieren. Es war ein hochbegabtes Mädchen, eine hochbegabte junge Frau, die bei dem berühmten Pädagogen Zemlinski Kompositions-Kontrapunktunterricht hatte, die schon 100 Lieder geschrieben hatte. Und das wäre es für sie gewesen. Und Maler, der sich Hals über Kopf in sie verliebt hat, hat ihr in dem Verlobungsbrief geschrieben, ich brauche eine Frau und keinen Kollegen. Und das hat er die 9 Jahre Ehe durchgehalten. Alma hat so eine moderne Potenz in sich gehabt. Also es ist irgendwie das Musterbeispiel einer Frau, die gerne sich selbst verwirklichen möchte. Und
geht in ihm unter in der Zeit.
Sie geht eigentlich in ihm unter. Gleichzeitig aber, und das ist das Interessante an der Beziehung, bringt sie ihn weiter. Sie ist nicht nur die tolle Kameradin und die Mutter und die Hausfrau, sondern sie ist eben wirklich eine gelernte Musikerin und schreibt für ihn Noten wie kein anderer und kritisiert ihn wie kein anderer. Er treibt ihm irgendwelche blödsinnigen Fimmel aus, die er in irgendwelche Symphonien. Er hört irgendein Alphorn oder er hört irgendeine Schweizer Perchtentrommel. Und da trommelt er einen ganzen Satz durch, weil er sich gerade in das Ding verknallt. Und sie kommt aus dem Konzert in Köln mit ihm raus und er sagt sie, wenn du diese Trommel nicht rausnimmst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Ja? Solche Szenen passieren dann zwischen den beiden.
Haben Sie manchmal an Ihre eigene Beziehung denken müssen, als Sie den Film gemacht haben? Gibt es bei der Familie Adlon zwischen Ihnen und Ihrer Frau auch solche Geschichten?
Wir streiten uns nie.
Ihre Frau geht nicht unter, das glaube ich sofort.
Ja, bestimmt.
Maler auf der Couch gibt es auch seit 10 Tagen als DVD. Und da hat der DVD-Käufer einen Vorteil gegenüber dem reinen Kinobesucher. Da gibt es noch Zusatzgeschichten drauf. Wie sehen die aus?
Der DVD-Käufer ist so ähnlich wie ein Festivalbesucher zum Beispiel, wo ich eingeladen bin, den Film vorzustellen. Und da habe ich zum Beispiel gerade beim New York Jewish Film Festival denen erklärt, was es eigentlich mit der Musik auf sich hat. Da wird nämlich nur ein einziges Stück, also zu 90%, in dem Film verwendet. Das ist das Adagio aus der 10. Symphonie von Mahler. Dieses Stück hat er genau zu dem Zeitpunkt geschrieben, in diesem Sommer 1910, wo seine Frau ihn betrügt. Und in diesem Stück ist alles drin, was seine Emotionen betrifft, seine furchtbare Wut, sein Zerstörtsein, seine Apathie und seine wunderbaren Erinnerungen an die schönsten Zeit der Ehe. Und dieses Stück hat Esa-Pekka Salonen für uns aufgenommen. Aber nicht nur das, sondern wir haben aus der Partitur uns gewünscht, dass er einzelne Instrumente und einzelne Instrumentengruppen allein aufnimmt. So wie wenn man bei Popmusik die Tracks hat und sich dann die Tracks einzeln holen kann, die Gitarre oder das Schlagzeug oder was weiß ich was. Das habe ich verwendet als Filmmusik. Also nicht nur die Symphonie, wie Sie sie im Saal hören, sondern alles das, was untergemischt ist sozusagen. Ja?
Das ist dann im Grunde genommen auch die Musik erklärt, die ganze Geschichte des Filmes.
So.
Letztendlich die Geschichte von Alma und Gustav Mahler.
Ja, und das ist eben auf der DVD drauf, nämlich in Form einer 45-minütigen Dokumentation, wo wir sehen, wie Esa-Pekka diese Sachen aufnimmt und wo der Felix und ich erklären, wie und warum wir die Musik so einsetzen.
Sie hören 1:1 der Talk. Bei mir zu Gast ist der international erfolgreiche Filmemacher Percy Adlon, lebt heute in Kalifornien, ist aber geboren und aufgewachsen in Bayern. Als Sohn von Susanne Adlon-Meyerhöfer und dem Opernsänger Rudolf Laubenthal. Haben sich die beiden eigentlich im Hotel kennengelernt, Ihre Mutter? Im Hotel Adlon und Ihr Vater?
Nein, die haben sich nach einer Vorstellung in der Metropolitan Opera kennengelernt. Freunde haben die beiden zusammengebracht mit einem bestimmten Hintergedanken, der sich dann auch bewahrheitet hat mit mir als Resultat irgendwann später. Und meine Mutter kannte den Namen Rudolf Laubenthal sehr gut, weil mein Vater war nach dem Ersten Weltkrieg ein großer Star in Berlin. Er und seine Frau übrigens zusammen waren richtige Teenager-Stars. Ja? Und er hat dann an der Metropolitan Oper sein Engagement bekommen, einen 5-Jahres-Vertrag und dann noch einen 5-Jahres-Vertrag zwischen 1923 und 1933. Und sie, die Adlon-Tochter, ist nach New York geschickt worden.
Sie, Ihre Mutter.
Meine Mutter.
Susanne Adlon.
Mhm. Von der zweiten Frau meines Großvaters, die erwachsenen oder fast erwachsenen Kinder aus dem Haus haben wollte. Die wollte einfach die Kinder der ersten Frau nicht um sich haben.
Aber aufgewachsen ist Ihre Mutter noch in dem schönen
Luxushotel? Nicht im Adlon, aber die haben am Olivaer Platz eine große Wohnung gehabt und waren halt im Adlon zu bestimmten Anlässen und so. Man holt ja nicht Kinder dauernd in ein Luxushotel. Und da hat sie eben meinen Vater, dessen Namen sie aus Berlin kannte, kennengelernt. Die beiden haben sich Hals über Kopf verliebt und haben dann 10 Jahre lang, während seiner 10 Jahre an der Met, sich zu jeder Season, das sind ja immer nur Seasons, sind immer Vierteljahre, die ein Sänger dann da ist und dann fuhr man wieder auf der Bremen zurück nach Deutschland. Er hatte am Starnberger See in Pöcking ein wunderschönes großes Haus und so weiter. Hin und her, bis eben die Frau das merkte. Das ist ja auch, irgendwann war das ja fällig.
Und dann?
Die wollte sich dann irgendwie aus dem 57. Stock stürzen in New York. Die kam dann irgendwann angefahren, da wurde es also ziemlich tragisch und so weiter. Und dann hat sie es irgendwann eingesehen. Die haben sich dann fast befreundet, die beiden Frauen.
Die haben sich näher gekannt?
Oh ja.
Und als dann auch noch Nachwuchs kam?
Liaison
ist eins, aber
Die Frau meines Vaters hatte keine Kinder. Sodass, wie ich dann kam, das war fast etwas für sie, fast etwas, ich weiß auch nicht, Beruhigendes oder, ja, Öl auf die Wogen oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls, innerhalb seiner Ehe war es offensichtlich keine Tragödie mehr. Es hatte sich dann irgendwie so eingespielt. Und mein Vater hat dann meiner Mutter in Überammerland am Starnberger See ein Haus gebaut. Man sagte damals in Sichtweite. Ja?
Gegenüber. Aber durch den See getrennt.
Man konnte also nachts mit der Laterne wedeln, ja, dass man sich sah. Was natürlich nicht stimmte, weil es viel zu weit weg war. Aber immerhin, war alles außerordentlich romantisch.
Wie war das für Sie?
Für mich war es insofern wunderschön, als ich offensichtlich von meinem DNA her ein Frauenmensch bin und einfach es nur geliebt habe, mit meiner Mutter zusammen zu sein, mit meiner Mutter aufzuwachsen. Und bin immer wieder gefragt worden, wie ist denn das, wenn man dann ohne Vater und so weiter. Das war für mich überhaupt kein Thema.
Ich habe Bilder von Ihrer Mutter gesehen, einer wunderschönen Frau.
Ja.
Die ja auch mal Schauspielerin werden wollte.
Ja, aber das war so. Das hat man halt auch gemacht. Ja, das hat man halt auch gewollt. Meine Mutter war überhaupt nicht öffentlich. Sie mochte den ganzen Hotelrummel nicht. Meine Mutter mochte Land, Tiere, ein eher bescheidenes Leben. Das Einzige, was meine Mutter immer gehabt hat, einen bestimmten Dünkel, was den Namen Adlon anbelangte. Da war sie immer sehr stolz drauf. Und das war auch immer etwas, es hat ein bisschen was mit Adel zu tun gehabt, ja.
Wie war Ihr Aufwachsen in Ammerland? 1935 geboren, Sie waren ja dann auch in der Kriegszeit in Ammerland.
Ja.
Wie sind Ihre Erinnerungen?
Ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind also Italien-Fanatiker, das ist ja mein Bruder auch. Und meine Mutter war das immer. Florenz war ihre Lieblingsstadt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir also zwei oder dreimal, da muss ich also 2 und 3 Jahre alt gewesen sein, nach Italien kamen und wie der Krieg ausbrach, da waren wir in Italien. Und da mussten wir zurück nach Deutschland, irgendwie Hals über Kopf. Ich habe da irgendwelche fliegende Koffer und so in Erinnerung. Und dann ist auch noch in einem Kino hat ein Mädchen mit nackten Beinen neben mir, da ist dieser Holzsitz hochgeklappt und die hat dann geblutet. Und das war also Schneewittchen, der Disney-Film Schneewittchen, ja. Und es hat sich irgendwie verbunden mit dem Blut und es war also irgendwie alles fabelhaft, panisch und wild und so weiter. Okay, das war also so ein Kindererlebnis mit 3, ja?
Mhm.
Und dann kamen wir zurück nach Deutschland und waren halt dann in Deutschland und aus dem Adlon kam ab und zu eine Kiste mit allen möglichen Raritäten, die es dann nach und nach nicht mehr gab. Woran ich mich wirklich sehr gut erinnere, war die Dunkelheit, die diese Zeit für uns hatte. Meine Großmutter war, ich weiß nicht, ob sie Halbjüdin war, überhaupt dieses ganze Rechnen, wie viel, ob man ein Achtel oder ein Viertel oder ein Fünftel ist, das spielt ja damals eine Rolle.
Es war eine überlebenswichtige.
Wir wussten es nicht genau. Es war eine Wienerin und ich denke schon, dass ihr Vater oder ihre Mutter Juden waren. Jedenfalls ging es da immer darum, ob die Omi beschützt genug ist. Die lebten in Starnberg. Und die Zeit verdüsterte sich nach und nach. Und das war sehr, sehr stark zu merken. Es war auch insofern zu merken, dass dann immer dieser Gemeindediener mit dem Rad hochgeklappert kam und in irgendeinen Bauernhof rein musste. Und da hört man dann die Frauen weinen.
Weil schlechte Nachrichten aus dem Krieg gekommen sind.
Die jungen Männer dann. Und da gab es ja Höfe, die haben ja 5 Jungs verloren. Und es war immer, es war schrecklich.
Haben Sie auch Erinnerungen an die lichte Zeit, an die helle Zeit, als das Licht zurückgekommen ist?
Die helle Zeit kam auf einen Schlag. Das war ein Maitag, wo ich in ein schwarzes Gesicht mit weißen Zähnen geschaut habe. Und der reichte dann eine Orange da von oben von seinem Jeep runter. Und diese Orange habe ich mit mir rumgetragen. Und die Mutti hat immer gesagt, iss sie doch, die wird nicht besser. Sag ich, wenn ich sie esse, ist sie doch weg.
Das war ein Andenken dann für sie.
Das war, ja. Und wie die Amerikaner dann kamen, das war eine tolle Zeit, weil die Mutti war ja lange Zeit in New York gewesen mit meinem Vater und sprach blendend Englisch und wurde dann Manager im Schloss Matuschka, wo die Amerikaner so ein Presscamp hatten. Und da gab es dann also Peanut Butter Sandwiches und so weiter und so fort. Und das Ganze war halt himmlisch. Da fuhren diese großen amerikanischen Cadillacs rum und die nahmen uns dann mit, uns Kinder. Und wir zeigten denen dann, wie man irgendwie unsere kleinen Bürschlinge aus dem Starnberger See rausfängt. Und es war irgendwie wahnsinnig. Die Amerikaner waren halt so Kindern auch so besonders nett und bekamen dann von deren Soldatenspeisung, bekam man dann was ab. Und ich muss sagen, dieses Aufwachsen mit Frauen, weil die Männer im Krieg waren, das hat mich schon sehr geprägt. Das sind die beiden Sachen, die mich eigentlich besonders geprägt haben. Das sind Frauen und das ist Landschaft. Also dieses auf dem Land aufgewachsen sein. Mein erster Film Celeste, der hat diese beiden Elemente ganz stark.
Es geht um die Haushälterin von Proust.
Es geht um die Haushälterin von Proust, die auf ihn aufpasst, aber speziell auch auf sein Schreiben, sozusagen auf seine Wörter aufpasst, wie auf die Schafe, die sie hüten musste. Und das hat bei mir eigentlich immer den stärksten kreativen Schub ausgelöst, wenn es irgendwie zu tun hatte mit Land. Land, Frauen, Musik, Humor, das sind so die Elemente.
Und vor ihren vielen Filmen kam aber erst noch eine Station. Und da haben wir ein Dokument gefunden. Sie haben nämlich hier im Radio gearbeitet, gar nicht weit weg von dem Studio, in dem wir jetzt sitzen. Und da haben wir was gefunden.
Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören, Herr Adlon? Das ist eine Aufnahme.
Es war mein Kloster, habe ich es genannt. Ich war ja nach dem Studium, ich habe Literatur studiert und nebenbei Schauspiel studiert. Das war ein Pubertätstraum eigentlich, dieses Schauspielersein. Das war ich nicht. Ich war nie der Mensch, der sich Schminke jeden Abend ins Gesicht schmiert und immer wieder dasselbe macht. Dafür war ich eigentlich überhaupt nicht begabt. Das habe ich mir nur gewünscht. Und es ging eben 3 Jahre so dahin. Und dann bin ich zurück nach München gekommen, meine Heimatstadt, wo ich auch studiert habe, gesagt, irgendwas muss ich machen. Und bin hier in den BR gegangen und habe vorgesprochen und es war alles nichts. Es war, also, ich habe dann, da waren diese Vorsprechen. Und da habe ich auch was Bayerisches gemacht. Das hieß, ein kleiner Dackel bin ich und manchmal schreist nach Kimi, da bin ich mich nicht frei, gehe von Meter weit und so. Und danach hat dann der Herr Schlott, der Sprecherchef war und das Ganze erwartet hat, gesagt, das Bayerische war ja ganz nett, Herr Adlon, aber das andere wissen Sie, das, naja, das werden wir mal sehen. Aber irgendwann haben sie mich angerufen, dann fing es mit Literatur an und dann wurde ich einer der, wenn nicht der Hauptsprecher für Literatur. Viele, viele Jahre. Und ich habe also ewige Folgen gelesen von Annette Kolb und Don Quixote und Madame Bovary und was weiß ich was. Und irgendwann, wie das dann mit Filmemachen losging, habe ich bei einem Interview gesagt, wissen Sie, mir kommt es so vor, als ob ich damals im Funk die Bilder, die ich da vor mir gesehen habe, aus der ganzen großen Literatur, die ich vorgelesen habe, als ob ich die Bilder alle gespeichert habe. Und eines Tages habe ich sie wieder rauslassen müssen und musste dann Filme machen draus.
Sibylle Giel im Gespräch mit Percy Adlon, Filmemacher und Spross der legendären Hoteldynastie.
Und Ihr Urgroßvater Lorenz hat das Adlon gegründet. 1907 wurde es eröffnet. Haben Sie das Adlon eigentlich noch erlebt? Sie waren ja gerade, es war gerade kurz vor Ihrem 10. Geburtstag, dass es abgebrannt ist.
Ja, ja.
Im Mai 1945, ja, ganz tragisch, ja, eigentlich, als schon fast alles vorbei war.
Ja, ja. Ich hätte es natürlich sehen können, aber meine Mutter wollte nicht in das Nazi-Berlin. Die war halt in Bayern, hatte sie sich da eingenistet und festgefressen. Nein, gefressen nicht. Wir haben wenig zu essen gehabt, obwohl wir auf dem Land waren. Es ist erstaunlich, wie in solchen Zeiten, wenn es ganz hart wird, wie wenig Essen es dann auch auf dem Land gibt, zwischen Bauernhöfen. Da war eigentlich nirgendwo mehr was. Die Hühner haben dann im Winter nicht mehr gelegt und die Sau haben die Bauern selber gegessen. Und es war, dann ging man hamstern. Ich bin immer mit meiner Mutter dann mitgegangen, ging mir so über Wimpersingen nach Weipertshausen rüber oder nach Münsingen rauf und da haben wir so große Dörferrunden gedreht. Ja, da ist meine Mutter halt mit einem paar Eiern, mit einem Stückchen Speck oder was mit nach Hause gekommen, aber nicht viel. Und da sind ja die Münchner gekommen und haben Teppiche gebracht und alles und ganze große
um's gegen ein Stück Fleisch einzutauschen
und alles. Ich meine, was es gab überhaupt, was die Bauern interessierten, ja, um ein bisschen was zu kriegen. Ja.
Und nichtsdestotrotz haben sie sehr, sehr viel später, nämlich 1996, einen Film gedreht in der glanzvollen Welt des Adlon. Ihr Sohn Felix spielt die Hauptfigur, nämlich die des Onkel Louis, der aus Amerika zurückkommt. Und sie lassen aus dem Nichts, ohne dass es ja wirklich Material gibt, das Adlon wieder erstehen. Wie ist das gelungen?
Also ich würde so sagen, ich habe mich einfach ans andere Ufer gerettet. Ich war ja 93, wie das anfing mit der Planung für das neue Adlon, hatte ich ja meinen besonderes Ei gelegt, nämlich Bagdad Café, Auto Frosenheim und Zuckerbaby und Simon Berries und Celeste und so weiter. Und hatte eigentlich überhaupt keine Lust drauf, dass ich plötzlich Herr Hotel war. Ja? Dass plötzlich der Name Adlon wieder kommt als das, was es mal war, eben das berühmte Hotel, was ja vergessen war, eigentlich nicht ganz, aber so.
Aber es stand nicht mehr im Zentrum unseres Denkens.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und plötzlich sollte das wieder das große Ding sein. Da habe ich gedacht, da gibt es nur eines, nach vorne gehen und denen anbieten, dass ich einen Film drüber mache. Das Lustige war halt, dass die das nicht wollten. Und ich wollte auch nicht. Ich wollte auch eigentlich den Film nicht machen, weil ich gedacht habe, mein Gott, ja, der Luxus und das alles. Der Angriff nach vorne, ja, das hat mir gefallen, dass ich über einen Film mich profiliere, was den Namen anbelangt. Aber vom Thema her ist bei mir erster Knopf aufgegangen, wie ich gesagt habe, was ist ein Hotel eigentlich? Was interessiert mich eigentlich dran? Nämlich die alten Angestellten interessieren mich.
Und die stehen im Mittelpunkt des Films.
Und da haben wir Annonce gehabt in Berlin und da kamen plötzlich 80 alte Pagen und haben zauberhafte Geschichten erzählt und Köche und Telefonistinnen und so weiter und so fort. Und daraus haben wir eigentlich diesen Film gestrickt mit einem Adlon, das es nicht gab. Wir haben aus einem wunderschönen alten Fotobuch, wo das ganze Adlon damals zur Eröffnung durchfotografiert war in Schwarz-Weiß, haben wir kolorierte Fotos gemacht und haben die so bewegt, kameramäßig, dass man das Gefühl hatte, man ist da.
Gibt es denn eigentlich ähnliche Regeln, wie man ein Hotel führt und wie man einen Film macht? Ihr Urgroßvater hatte ja den Traum des Luxushotels.
Ja.
Sie sind Filmemacher. Gibt es da ähnliche Vorgehensweisen? Das genaue Hingucken, das auf den Menschen eingehen vielleicht? Die Verzauberung, die Illusion?
Ja, da hat es schon was. Es ist Atmosphäre, es ist eine Zeit zu begreifen, es ist, ja, Menschen Freude zu machen. Aber es fehlt natürlich, beim Hotel ist halt sozusagen eine gewisse Oberflächlichkeit da, die einen bei einem Film töten würde. Ja? Da muss man im Gegenteil, da muss man schauen, dass man eben den Zwiespalt und die Reibung und den Konflikt rauskitzelt. Und beim Hotel muss das ja alles unter den Teppich gekehrt werden. Da dürfen ja keine Konflikte sein. Ja?
Aber Sie sind noch mal eingetaucht in diese zauberhafte Welt. Und
ja, aber weil
die Gäste stehen vor unseren Augen wieder, wenn man den Film ansieht. Man ist plötzlich, hat man das Gefühl, Marlene Dietrich müsste gleich um die Ecke kommen. Also es ist ja, dieses Hotel war ja bewohnt von allen, die Rang und Namen hatten. Ob Manns, ob Caruso, es waren ja alle da. Und es war die große Illusion.
Ja, schon, aber oder? Das ist ja nur sozusagen die Dekoration. Während der Inhalt des Films ist ja im Grunde genommen die auch gar nicht untragische Geschichte meiner Familie. Ja, diese furchtbare Scheidung, wo die Kinder aus dem Haus mussten oder die Teenager aus dem Haus mussten.
Das ist ihre
mein Vater
Großmutter
und meine Mutter,
gewesen, die sich hat scheiden lassen von ihrem Großvater und so kam ihre Mutter nach Amerika.
Und auch sehr früh mein Urgroßvater, der das Hotel gebaut hat, der hat ja zwei Frauen durch Krankheit verloren und so weiter. Also ich habe ja sozusagen, und dann natürlich der Krieg und der Erste Weltkrieg und so weiter. Also ich meine, es ist ein Film viel mehr über Berliner und deutsche Geschichte anhand eines Hotels als das Porträt eines Luxushotels mit seinen ganzen rosigen Seiten. Ja.
Es ist ja dann enteignet worden.
Es ist enteignet worden.
War ja
natürlich,
auf der DDR-Seite
gestanden. Es war auf der DDR-Seite, es ist sowieso enteignet worden, da war es einfach weg. Und wie es dann wieder zurückgekommen ist nach dem Fall der Mauer, hat Herr Kohl sich überlegt, dass er bestimmte Besitzungen den Erben nicht zurückgeben will, sondern der Berliner Senat behält das bzw. verkauft es lieber. Und das war eben bei uns auch der Fall. Alles, was vor Oktober 1948 enteignet worden war, wurde an die Besitzer oder die Erben nicht mehr zurückgegeben. Das war ein ganz schöner Hammer.
1:1 der Talk, heute bei mir zu Gast Percy Adlon, Urgroßenkel des Hotelgründers Lorenz Adlon und Filmemacher und Autor von Out of Rosenheim mit Marianne Segebrecht. Wie hat dieser international erfolgreiche Film eigentlich Ihr Leben verändert, Herr Adlon?
Ja, doch sehr. Also wir hätten uns nicht leisten können, einfach hier die Zelte abzubrechen und nach Amerika zu gehen. Aber wir sind nicht nach Los Angeles gegangen, weil wir in die Filmindustrie wollten, sondern weil wir uns in die Stadt verliebt haben, weil es einfach das Unglaublichste an Stadt ist, was man sich vorstellen kann. Und ich habe gesagt, ich bin so ein Landmensch. Los Angeles ist eigentlich eine Landstadt. Das ist das Interessante daran. Ja? Das ist so zwischen Meer und Wüste und Bergen. 5 Minuten von unserem Haus gehe ich in die Santa Monica Mountains rein. Das ist wie, wenn ich anfange, auf Elba zu wandern. Das ist wirklich was Unglaubliches. Und aber auch kulturell und. Natürlich auch die Filmindustrie, mit der ich nie etwas zu tun hatte. Und darauf bin ich auch sehr stolz, weil ich es nie wollte. Ich wollte nie mit dem sozusagen dem Filmgeschäft, dem Großen, was zu tun haben.
Aber den Erfolg haben Sie genossen. Zu dem Film können Sie stehen. Das ist kein kommerzieller Film, wo Sie sagen müssen, da steckt kein Adlon mehr drin. Das, da kann ich nicht.
Ja, nur hat der Erfolg nichts mit Hollywood zu tun. Der Erfolg hat mit Deutschland zu tun. Der hat mit Bayern zu tun. Und dass der so ein großer, auch finanzieller Erfolg geworden ist, das konnte kein Mensch ahnen. Und es ist natürlich herrlich, dass sowas einem mal passiert. Aber darauf abgesehen habe ich es nicht. Wie ich dann auch später bewiesen habe, ich habe nie mehr so einen erfolgreichen Film gemacht und habe trotzdem schöne Filme gemacht, auf die ich stolz bin.
Unvergessen Marianne Segebrecht als Jasmin Münchstettner. Und die steht nämlich gar nicht in einer schönen Landschaft, wie Sie es gerade beschreiben, wo Sie dann hingezogen sind, sondern die steht erstmal wirklich in der Wüste von Nevada, aber irgendwo im Nirgendwo.
Null
hat ein Trachtenkostüm an, einen wunderschönen Federhut auf. Und von der Ankunft im Hotel Bagdad, wo das Ganze dann spielt, oder im Café Bagdad, haben wir einen Ausschnitt dabei.
Wo ist die Rezeption?
Was möchten Sie?
Ein Zimmer.
Hier?
Ja.
Sind Sie sicher?
Mhm, bin ich.
Ich soll Ihnen also nicht vielleicht ein Taxi bestellen?
Nein.
Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer?
Einzel.
Haben Sie eine Autopanne gehabt?
Hab kein Auto.
Mrs. Jasmin? Ihren Koffer müssen Sie schon selber rüberschaffen. Wir sind kein Grand Hotel.
Mein Name ist Mrs. Münchstettner.
Und dann entwickelt sich eine wunderbare Geschichte. Magic ist auch ganz viel im Spiel. Ich habe in der Zeitung mal gelesen, es war eine Überschrift im Münchner Merkur von 1981. Auf der Suche nach der Seele den Menschen die Würde lassen. Das ist ein Zitat von Percy Adlon. Das hat da stattgefunden, oder? In dieser Geschichte.
Ja, hat stattgefunden. Und es ist Es findet auch statt in Simonberries zwischen Katie Lang und Rosel Zech. Und es findet statt in dem neuen Film, in dem Maler. Das ist das Spiel von Seele und Musik und Licht und Träumen und das, was uns halt so ausmacht, dieses merkwürdige Gewebe, poetischer Realismus, die Realität, die man dann so etwas anpumpt, dass sie zu schweben beginnt und so einen Ballon bildet, wo man dann vielleicht sogar mitfährt und dann runterschaut und dann wird es immer kleiner unter einem und dann sagt man zu dem Ballonfahrer, der man selber ist, jetzt würde ich gerne ein bisschen wieder runter und das mal wieder etwas näher
genau
anschauen.
Angucken.
So wie man träumt, also dieses Fliegenträume, das ist ja was ganz Besonderes.
Wie entstehen die Geschichten? Sie schreiben sie ja gemeinsam in diesem Team,
ja, das ist merkwürdig,
von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Dieses Team, das auch Ihre Familie genannt
das
ist.
Das ist merkwürdig. Wie das entsteht, zum Beispiel, wir sind, nachdem wir Out of Rosenheim gemacht hatten, sind meine Frau und ich auch mal wieder so irgendwie durch Amerika gefahren und haben nur so einen gelben Doppeldecker immer wieder auftauchen sehen und wieder abtauchen sehen, wieder auftauchen sehen. Und dann hinten, weit hin, war sowas wie eine spanische Kathedrale. Und es hat toll ausgesehen. Und diese Felder, diese Maisfelder. Und da haben wir Rosaligos Shopping draus gemacht. Die Kathedrale war eine Reismühle.
Die Fortsetzungsgeschichte der Anschlussfilm letztendlich nach dem großen Erfolg Out of Rosenheim.
Die Kathedrale war eine Reismühle.
Mhm.
Und der Doppeldecker war natürlich ein Insektenspray. Wie heißen die?
Pestizid-Sprühflugzeug heißt das, glaube ich.
Sprühflugzeug,
ein schwieriges
Sprühflugzeug.
Wort.
Das ist zum Beispiel eine Inspiration für einen Film. Einfach nur so ein Bild. Und da weitergehend dran sagt, wer ist der Sprühflugzeugpilot? Und der hat dann eine bayerische Frau. Und vorher war der eben Pilot bei der Luftwaffe. Ein Amerikaner in Bayern, in Murnau irgendwo, da in der Kaserne. Und da ist in der Nähe ein Bauernhof. Und da hat er ein Mädel kennengelernt. Das Mädel hat er nach Amerika abgeschleppt. Und die hat dann Kinder und die heißen Schatzi, Putzi, Liebling, Schnutzi und so weiter und so fort. Und da geht es gerade hoch her und da werden Videos vom Oktoberfest angeschaut und so weiter und
das
so fort.
Das erzählen Sie dann in Ihrer
so
Familie und dann wird die Geschichte weitergebaut?
Ja, da spinnt man sich was zurecht und manchmal sind eben diese Spinnereien dann, gefallen anderen Leuten auch und manchmal bleiben sie auf der Strecke. Und jetzt haben wir gerade wieder eine Geschichte dran, die habe ich gerade geschrieben, das wird vielleicht unser nächster Film. Der heißt Gretchens Badehaus.
Was passiert da?
Der spielt in New Mexico und das ist so ein Hot Springs Ort. Und da gibt es so Bungalows, da geht man rein, da ist aber keine Wohnzimmer, sondern das sind so Gräben ausgehoben im Boden. Da setzt man dann an den Gräben entlang und hat die Füße im heißen Mineralwasser drin. Und da treffen sich dann alte Herrschaften und die kommen eines Tages auf die Idee, weil sie sich so grauenvoll langweilen, dass sie ihre Klamotten tauschen. Also der eine, der das Hawaii-Hemd immer anhat, der tauscht mit dem, der immer diesen irischen Anzug trägt. Und dann lachen sie sich tot. Aber das geht dann immer weiter und wird dann ziemlich rabiat. Sie tauschen nämlich auch die Möbel. Und in den Möbeln ist dann von einer Familie, die die Bank hergeben, da ist dann was eingenäht in der Bank. Und das wird dann ziemlich furchtbar, weil das der junge Mann war, der irgendwelche Indianer-Casinos beraubt. Also das ist so eine Geschichte, da kann man auch sagen, ei, was spinnt er denn jetzt sich wieder zusammen?
1:1 der Talk und bei mir sitzt Percy Adlon,
Filmemacher.
Und fühlt sich wohl, das ist gut so. Sie haben jetzt gerade von dem neuen Projekt erzählt. Was für ein Weg geht dann jetzt? Ist die Idee da, eine verrückte Geschichte,
wie das
eine
ganz
Fantasie
neue Projekt, was wir nicht gemacht haben.
Ja.
Ja, was wir vielleicht auch nicht, sicherlich auch nicht machen werden. Ja.
Wieso sicherlich nicht?
Ja, weil wir sind ja davon abhängig, dass wir gefördert werden. Also der Sender gibt einen Teil davon, hoffentlich. Ein Verleih, wenn die das Projekt mögen, geben einen kleinen Vorschuss. Aber dann kommt eben die Filmförderungsanstalt oder die Bayernförderung. Ja, das sind dann 80 Projekte, die die kriegen und davon können die 6 fördern. Also dass man da dabei ist, das ist ja wie ein Lottogewinn. Deshalb sage ich, es ist...
Nicht sicher, ja, aber es kann auch sehr gut sein, dass sie es wieder schaffen.
Ja.
Und da sind sie alles. Sie sind auch derjenige, der das Geld besorgt. Sie sind der Kreative und das alles in diesem Team.
Naja, wir machen alles zusammen. Wir machen alles zusammen, wir entwickeln das zusammen. Und wer dann der Clown ist, der das alles, was weiß ich was, die E-Mails schreibt oder den Talk macht und so weiter, das bin dann schon normalerweise ich. Ja, aber das ist mehr nach außen hin. Nach innen hin ist da meine Frau mindestens so stark dabei und der Felix auch.
Hat Ihre Tochter eigentlich auch irgendwelche Ambitionen?
Nein, nie gehabt. Nie
was
gehabt.
Macht Ihre Tochter?
Meine Tochter ist sozial, die hat sozial studiert und hat Sozialarbeit gemacht und ist bei einer Lebenshilfewerkstatt, ist sie da die Leiterin am Ammersee. Die haben,
ach, Ihre Tochter lebt in Bayern, weil
ja,
der Rest der Familie, der jetzigen Familie Adrian.
Die haben so eine Behindertenwerkstatt, die machen tolle Sachen. Ja. Und da ist sie eben die Leiterin für das Soziale. In dem Ding sind ein paar hundert Leute.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Ist es denn klar, dass die Familie Adlon immer in Kalifornien bleiben wird oder zieht sie es nicht schon wieder zurück?
Nein.
Nach Bayern, nach Deutschland, nach vielleicht sogar nach Ammerland?
Wir sind sehr gerne hier. Ich komme gerade von Weißwürsten. Ich konnte aber nicht unterdrücken, auch noch etwas Leberkäse zu bestellen und träume drüben in Kalifornien von Schweinsbraten und allem dem, was ich hier gerne mag. Aber wenn man mal in Amerika gelebt hat, glaube ich, würde man nicht mehr zurückgehen.
Sie sind mit 50 nach Amerika gegangen. Sie sind heute
75
Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet
75.
habe. 75. Sehen gute 20 Jahre jünger aus. Ist das
toll.
Amerika?
Sehr toll, so fühle ich mich auch, ja.
So wirken Sie auch, so treten Sie auf, so kommen Sie rein, so kommen Sie auf einen
okay.
Ist es Amerika, ist es ist da ein anderer Rhythmus? Ist es schneller, lebendiger, jünger?
Es kann man nicht einfach so sagen. Es ist eine bestimmte Art von Freiheit, die den Amerikanern oft sehr angekreidet wird, die aber doch, ich kann es einfach planen zu sagen, die beste Demokratie ist, die es auf Erden gibt. Und innerhalb dieser Community fühlt man sich einfach saumäßig wohl in jeder Beziehung.
Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages wieder zurückzukommen oder wollen
Nein.
Sie immer in Kalifornien
Nein.
bleiben?
Ja, aber ich bin ja dauernd hier. Ich bin ein halbes Jahr drüben und ein halbes Jahr hier. Also was heißt zurückkommen? Ja, es ist nur, dass ich eben drüben mein Haus habe und wir kein anderes haben wollen. Wir haben ein Zuhause. Und das hat sich einfach herausgestellt, dass das das Beste ist. Und sonst sind wir auf der ganzen Welt, sind in Hotels und fühlen uns wohl und sind in den Landschaften und sind aber natürlich immer wieder in München. Das ist sozusagen eins von den festen Punkten, wo es mich immer wieder hinzieht und wo ich immer gerne bin. Und ja.
Dann hoffe ich, dass Sie bald wiederkommen. Das war 1:1 der Talk heute mit Percy Adlon. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.